Hallo und herzlich willkommen beim Woodcast der Folge 2. Ich bin Adrian und heute wieder mit Michel gemeinsam im Studio. Und heute nehmen wir euch wieder mit in die Praxis des Holzbaus und wir steigen ganz tief ein in die Details.
Ja, servus zusammen. Heute wollen wir es mal konkret machen. Letztes Mal haben wir ein bisschen eingeführt und heute geht es mal um die Bauweisen, um die Bauteile. Und da müssen wir noch mit dem Mythos aus dem, inklusive am Spruch aus Folge 1 aufräumen. Der hängt uns ein bisschen nach, Adrian, da wirst du jetzt mal einleiten.
Genau, wir haben ja das letzte Mal scherzhaft eingebracht, nichts riskieren, betonieren. Und wie ich es gesagt habe, es war scherzhaft, aber dahinter steckt ja auch ein echtes Gefühl, das wir im Holzbau immer wieder merken und spüren, dieses Narrativ, der Holzbau sei riskanter als andere Bauweisen. Und genau da wollen wir heute einsteigen, um euch zu zeigen, dass das eben nur ein Gefühl ist.
Mhm. Adrian, der Spruch, der war schon ganz lustig, aber jetzt müssen wir den einmal seriös einordnen. Wie steht denn das im Kontext mit der Musterholzbau-Richtlinie? Warum ist denn das eben kein Risikobau, wie es vielleicht eine oder andere vermuten mag? Aber dem ist ja nicht so, oder?
Genau, also der Spruch, der trifft ja tatsächlich eher so ein bisschen ein Bauchgefühl aus der Vergangenheit. Beton galt ja immer als unkompliziert. Wir sind 60 Jahre lang jetzt sozialisiert worden mit dem Betonbau oder mit dem Massivbau. Und man glaubt, da ist immer alles automatisch geregelt und wir wissen das aus dem Gefühl heraus. Aber im Holzbau können wir das ganz genauso. Das ist eben, wenn man sauber plant, sauber nachweist, dann haben wir einen absolut beherrschbaren Baustoff, eine absolut beherrschbare Bauweise. Und die Musterholzbau-Richtlinie zum Beispiel und die dazugehörigen Nachweise sorgen eben dafür, dass wir für definierte Konstruktionen definierte Anforderungen erfüllen und am Ende ein sicheres und prüfbares Ergebnis bekommen. Und das ist der große Benefit von solchen Regelungen, die in den letzten Jahren stark und immer besser für den Holzbau eingeführt wurden.
Ja, absolut, Adrian. Das ist aus brandschutztechnischer Sicht genau der Punkt. Also es ist jetzt nicht reine Glückssache, dass man da vielleicht jetzt das hinbringt, sondern am Ende ist es einfach die richtige Zusammensetzung, also die richtige Erfüllung dieser Anforderungen, indem ich klare Bekleidungen oder klar zugewiesene Bekleidungen, die Details beachte und alles so zusammenfügen, wie es gehört. Und dann ist es genauso robust wie andere Bauweisen auch. Wir haben ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, die Bauordnung selbst, die unterscheidet ja zunächst mal nicht, sondern die gibt eine Anforderung vor und wir müssen die erfüllen. Und ganz ehrlich, wenn wir im Holzbau sind, da merkst du eigentlich relativ schnell, wenn einer klampig gearbeitet hat. Im Schallschutz sowieso, weil dann hört man alles. Ja, und aber auch in den anderen Disziplinen. Und das ist vielleicht am Ende sogar ein gewisser Vorteil.
Okay, also kurz für die norddeutschen Hörer, klampig gearbeitet heißt unsauber gearbeitet, dass wir das mal klarstellen. Also Michel, versuch die Übersetzung noch zu machen. Ja. Aber du hast es natürlich auch schon angesprochen. Es muss ordentlich gearbeitet werden, es muss sauber gearbeitet werden und ich muss die Bauweise verstehen. Und das ist beim Schallschutz ganz genauso wie beim Brandschutz. Wenn man das System versteht und das System physikalisch zerteilt in Trägemasse, in Federmasse, in Dämpfung, unter Umständen auch in Dichtigkeiten, dann bekommt man sehr gute, sehr zuverlässige und vernünftige Konstruktionen, die allen Anforderungen, die wir heute haben, gerecht werden. Und das ist immer ein systematisches Thema. Man muss wirklich systematisch mit Gehirn an die ganze Sache rangehen. Und dann bekommen wir sowohl im Brandschutz als auch in der Bauakustik, in der Übertragung von Luft und Trittschall, sehr, sehr gute und praxistaugliche Ergebnisse.
Jetzt muss ich dazu sagen, der Podcast auf Englisch, der hätte jetzt auch nichts gebracht, weil für geschlampert wäre mir jetzt das Wort auch gar nicht eingefallen.
Ja, okay, gut, da müssen wir mal suchen, ob wir eine Übersetzung finden.
Aber jetzt lass uns das Ganze mal einsortieren. Die Musterholzbau-Richtlinie oder das mehrgeschossige Bauen hat ja seine verschiedenen Komponenten und die Holzbau-Richtlinie, die regelt ja zunächst mal die Wände und Decken. Und jetzt müssen wir uns mal um die Begriffe, was heißt denn jetzt das für die Wände und Decken, was müssen wir da alles beachten?
Okay, dann wollen wir jetzt mal mit den Begriffen starten. Also die Leute sagen ja immer Holzbau. Und grundsätzlich ist Holzbau ja irgendwie alles. Da gibt es mindestens zwei, also ich sage jetzt mindestens zwei konkurrierende Bauweisen, die man eigentlich mal differenzieren müssen, weil die machen sowohl aus brandschutztechnischer Sicht als auch aus akustischer Sicht einen riesigen Unterschied, ob wir das hier mit der Holztafelbauweise oder eben mit der Massivholzbauweise als die zwei großen Bauweisen haben. Und da möchte ich dich vielleicht mal bitten, dass du uns sagst, was steckt eigentlich hinter dem Holztafelbau im Kontext Brandschutz?
Also der Holztafelbau, das ist ja so eine aufgelöste Konstruktion, die besteht aus, oder ist tafelartig, besteht aus Stielen, vertikalen Stielen, irgendwelchen Riegeln oben und unten. Wir nennen es ja im Holzbau dann das Rehm und die Schwelle. Und dazwischen liegen da Gefachdämmung. Also da entstehen ja Hohlräume, wo man im brandschutztechnisch jetzt nicht ganz so gern haben. Also müssen wir die ausdämmen. Dann gibt es Dämmstoffe mit gewissen Anforderungen, die auch da sein müssen. Und dann gibt es verschiedene Beplankungen und Bekleidungen. Da müssen wir auch noch unterscheiden. Und das sind Plattenwerkstoffe oft, also Holzwerkstoffe oder eben mineralische Baustoffe wie Gips, wie neuerdings vielleicht auch Lehm, wenn wir das jetzt dann sauber noch hinbekommen, wie das funktioniert. Und das ganze System lebt natürlich davon, dass ich eine konstruktive Struktur habe. Diese Wände müssen ja nicht immer nur explizit tragend sein, sie können ja auch den Raumabschluss erfüllen. Oder sie können eben nur raumabschließend sein oder tragen und raumabschließend. Und dann muss ich diese Struktur, sei sie jetzt nur konstruktiv oder eben wirklich lastabtragend, muss ich schützen. Und das machen die Bekleidungen. Während vorher habe ich noch das Wort Beplankungen genannt. Und diese Beplankung ist eigentlich, wenn wir davon sprechen, ist gemeint, die bringt die aussteifende Wirkung, also die Scheibe bei so einem Element dann. Und wir sprechen auch nicht, das möchte ich jetzt auch gleich noch etwas einführen, den Begriff. Wir sprechen eben dort nicht von dem Bauteil, wenn wir jetzt erstmal von dem Holztafel, von der Holztafel reden, sondern vom Element. Und erst wenn wir, da kommen wir später mal in den Folgen noch dazu, wenn wir die ganzen Elemente dann miteinander fügen, dann kommen wir zu Bauteilen. Wir können keine ganzen Wandbauteile oder Deckenbauteile auf einmal fertigen.
Okay, also man sieht schon, wenn man im Detail sich das anhört, Holztafelbau, würde jetzt jeder sofort sagen, na, ist klar, das ist eine Wand, da gibt es Riegel, da gibt's Pfosten, da gibt es Schwellen und Räume. Das ist das, was der sozusagen geneigte Bauschaffende am Ende sagen würde, das verstehe ich unter dem Holztafelbau. Wenn man sich aber im Detail damit beschäftigt, dann ist es eben mehr als nur eine Pfostenriegelkonstruktion, die vielleicht noch eine tragende, aussteifende Scheibe drauf hat, sondern es lebt von verschiedenen Schichten, die mit ganz bestimmten Anforderungen belegt sind. Also das heißt, das ist ein wichtiger Punkt beim Brandschutz. Beim Schallschutz ist es so, dass wir von einem zweischaligen Bauteil sprechen oder mindestens zweischalig. Das heißt, es gibt eine Tafel oder eine Beplankung, die eben schwingt, dazwischen sind Ständer, die einen Hohlraum schaffen. Und das ist eben akustisch ein zwei- oder mehrschaliges Bauteil. Und jetzt haben wir über die Holztafel mal grundsätzlich gesprochen. Und jetzt geht es mir eigentlich darum, mal rüber zu switchen zu den Massivholzbauteilen. Und ich habe das jetzt schon so ein bisschen offener gelassen. Massivholzbauteile, das kann mehr sein als nur eine sozusagen Art von Massivholz. Und Michel, da würde ich dich bitten, sag uns doch mal und unseren Zuhörern, was da die Unterschiede sind und welche Systeme wir eigentlich da finden.
Also der große Unterschied, jetzt wenn wir es zum Holztafelbau mal anfangen, ist natürlich, jetzt habe ich keine Gefache mehr, sondern jetzt habe ich mehr oder minder ein monolithisches Element, flächiges Element, und das kann jetzt verschieden aufgebaut sein, und darin unterscheiden sich die Massivhölzer dann von sich aus selbst. Ja. Und das Einfachste, glaube ich, jedem Bekannten ist das Brettsperrholz. Das versteht man eigentlich, sage ich mal, landläufig unter Massivholz auch. Brettsperrholz, das sind einzelne, orthogonal oder teilweise auch parallel zueinander verklebte Brettlagen, Lamellen, die dann in mehreren Schichten zu einem massiven Element sozusagen verklebt oder vielleicht auch mechanisch über Nägel verbunden sind.
Darf ich da kurz mal einhaken? Orthogonal zueinander verklebt. Das heißt, ich habe einmal Holz längs zur Faserrichtung und darüber liegt eins quer. Gibt es da bei den Lagenanzahlen und so weiter bestimmte Eigenschaften, die man zu beachten hat?
Ja,
also, ungerade, gerade Lagenanzahl und solche Sachen, die kommen ja immer mal wieder vor.
Ja, das ist richtig. Üblicherweise sind es natürlich ungerade Lagenanzahlen, weil sie symmetrisch aufgebaut sind. Also ich habe auf beiden Seiten die sogenannten Decklagen, also die äußersten, die immer mit Faser in derselben Faserrichtung verlaufen. Und letztendlich der Vorteil dieser orthogonalen Verklebung ist natürlich diese Maßhaltigkeit. Also ich sperre, und da kommt das Wort Brettsperrholz ja vielleicht auch her, ich sperre durch meine Querlagen sozusagen das Schwind- und Quellverhalten quer zur Faser, wo wir ja weitaus höheres Verhältnis haben als wie wenn längs zur Faser und harmonisiere oder ja harmonisiere eigentlich das Material etwas, also Gleiches in seinen Eigenschaften an.
Okay, also dann haben wir jetzt das Brettsperrholz als einen Vertreter der Massivholzbauweise relativ gut zusammengefasst. Wir haben orthogonal zueinander liegende Brettlagen, die oben und unten sozusagen gleich sind. So, und jetzt hat man ja als zweiten Vertreter der Massivholzbauweise die Brettstapelbauweise. Und da müsstest du uns vielleicht nochmal erklären, was der Unterschied ist zur Brettsperrholzbauweise und was die Eigenheiten dieser Brettsperrholzbauweise, die Eigenheiten der Brettstapelbauweise im Vergleich zur Brettsperrholzbauweise sind.
Die Brettstapelbauweise, die ist ja schon ein bisschen älter als die Brettsperrholzbauweise, wenn wir jetzt mal so einordnen, ja, von den zeitlichen, die Brettsperrholz, die ist so um die 2000 rum, sind die entstanden. Da gab es die Entwicklungen und die ersten Firmen, die da richtig eingestiegen sind. Brettstapel gibt es schon deutlich länger. Die hat man auch schon in der ersten Holzbaurichtlinie, hochfeuerhemmenden Richtlinie schon drin. Und die sieht im Prinzip so aus, dass es einzelne Lamellen gibt, die stehend, also wenn man sich so ein Brett jetzt vorstellt, wird aufgestellt, auf eine Schmalseite gestellt und dann habe ich die alle nebeneinander. Und das Einfachste wieder bildlich, wenn man sich das Ganze vorstellen will, dann wäre ein geklebtes Brettstapelholz eben nichts anderes als ein Brettschichtholz, den Leimbinderträger, den ich jetzt umkippe und flach hernehme. Dann habe ich das eigentlich schon gehabt und genauso anstatt dem Kleber, wenn wir es jetzt noch weiter spinnen, können wir dann eben sagen, da haben wir irgendwo genagelt oder geschraubt oder verdübelt, gibt es alle verschiedene Sachen. Und das zentrale Kriterium ist die Hohlraumfreiheit von dem Ganzen. Also bei den Massivhölzern erwarte ich, dass ich hohlraumfrei bin. Klar, beim Brettsperrholz habe ich ja immer nebeneinander liegende Brettlagen oder einzelne Bretter und die können schon mal im Fertigungsprozess so eine kleine Fuge haben. Das ist auch in den Zulassungen dann so geregelt. Dann ist das auch akzeptiert, aber wir wollen keine größeren Fugen, weil natürlich diese Fugen im Brandpfeil, kann man sich vorstellen, wie so einen Rost. Also ich habe in die eine Richtung, wenn ich das orthogonal mir wieder vorstelle, in die eine Richtung womöglich eine Fuge und in die andere Richtung auch eine Fuge und dann darf ich das nicht haben.
Okay, jetzt hast du gesagt, die Fugen sollen da nicht drin sein, aber ich habe ja beim Brettstapel, wenn es zum Beispiel genagelt ist, trotzdem Fugen, die aus dieser Aneinanderreihung der verschiedenen Bretter quer zur Faser entstehen. Kannst du da vielleicht auch nochmal sagen, wie geht man denn mit sowas um?
Also ja, das ist richtig. Ich kann jetzt auch nicht jedes x-beliebige Brettstapel, das muss schon mechanisch so verbunden sein, dass die Bretter dauerhaft sauber beieinander bleiben. Das ist mal so die Grundvoraussetzung. Und dann gibt es noch sowas im Brandschutz, das man so als Grundprinzip mal sich merken kann, nämlich überall, wo ich luftdicht bin auf einer Seite und wo keine Strömung stattfindet, da kann es auch nicht groß einbrennen. Ja, das heißt, wenn ich oben eine saubere Abdichtung habe oder nochmal eine eigene Platte, Beplankung oder Bekleidung darüber habe und diese Strömung, eine mögliche Strömung zwischen den Brettlagen da verhindere, dann brennt es mir im Brandfall auch nicht so tief rein. Und das ist Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, wenn ich dann diese Brettstapelbauweise einsetze, dass ich dich oberseitig im kalten Bereich dann richtig dicht mache. Das ist auch wahrscheinlich für dich auch wieder ganz klar eine Anforderung, weil überall, wo Luft strömt, glaube ich, hört man auch gut.
Ja, genau. Also das ist natürlich die perfekte Überleitung jetzt zu dem Fugen, dem sogenannten Fugenschall. Also auch da ist es so, wenn etwas luftdicht ist, wenn die Fugen so weit sind, dass sie geschlossen sind mit einer geschlossenen Schicht, dann ist es natürlich auch so, dass es akustisch sehr günstig wirkt. Und das ist auch so ein zentraler Punkt bei den Massivholzelementen, dass man sagt, sie sind von Hause aus sozusagen luftdicht. Und da möchte ich vielleicht auch mal so einen Ausblick geben. Also die Luftdichtheit ist aus Sicht der Bauphysik eines der zentralen Planungsinstrumente, um es mal so zu formulieren. Das ist sowohl wichtig für den Brandschutz wegen Rauchdurchgang, aber das ist auch beim Wärme-Feuchteschutz und in der Akustik absolut entscheidend. Und jetzt muss man sagen, ich habe ja gerade gesagt, bei den Holztafelelementen ist es ja so, dass wir gesagt haben, naja, es ist ein zweischalig oder mehrschaliges Bauteil, also physikalisch gesehen Federmassesysteme, die mehrere Eigenfrequenzen oder Resonanzfrequenzen haben können. Bei den Massivholzelementen ist es eben gänzlich anders. Und da ist es eben so, dass wir eine leichte, steife Masse haben, die im Prinzip dann nach dem Bergerschen Massegesetz, nennt sich das, ihr Schalldämaß bezieht. Das Dumme ist halt nur, dass es im Vergleich zu Beton sehr leicht ist und dafür aber steif. Und das macht es so ein bisschen schwierig in der akustischen Ausgestaltung. Und deswegen braucht man bei Massivholzelementen immer noch Zusatzmaßnahmen, wie beispielsweise eine Rohdeckenbeschwerung, die man oben auf die Decke drauf macht. Die braucht auch bestimmte Eigenschaften. Das werden wir uns aber in einem gesonderten Folge dieses Podcasts nochmal ganz genau anschauen. Wie muss denn so eine Massivholzdecke gebaut werden, um akustisch vernünftig zu funktionieren? Aber es ist eben, und darauf möchte ich hinaus, absolut entscheidend, dass es ein großer Unterschied ist, ob ich ein Massivholzbauteil vor mir habe oder eben ein Holztafelbauteil, weil das physikalisch, was die schalldämmende Leistung angeht, einfach zwei verschiedene Welten sind und die müssen auch separat voneinander betrachtet werden. Und das ist halt so ein bisschen das Thema und das muss man einfach mit auf dem Zettel haben, wenn man solche akustischen Planungen dann für den Geschosswohnbau macht. Das heißt, der Brandschützer wählt hohlraumfreie Bauteile aus und der Akustiker hätte gern dann zusätzlich noch ein paar Beschwerungsschichten drauf, die man dann in der Folge auch brandschutztechnisch bewerten muss.
Das ist jetzt eigentlich zusammengefasst ja wunderbar. Wir haben zwar die Divergenz, wo wir da unterschiedliche Betrachtungsweisen erstmal haben, aber wie jetzt gerade gesagt hast, in der Luftdichtigkeit, da sind wir uns total einig, weil Brandschutz und Schallschutz genau von dieser Dichtigkeit lebt und da sehe ich auch sehr schnell, vor allem haben wir gesagt, wenn einer geschlampert arbeitet, sehe ich das sofort. Ich sehe, wenn ich alles durchhöre, weiß ich auch, ich bin nicht rauchdicht. Wunderbar. So, aber jetzt, du hast ja gerade vorher jetzt die verschiedenen Kriterien da angesprochen im Schallschutz, wie so ja, Bauteile dann zu guten Eigenschaften kommen. Und jetzt gibt es natürlich Hersteller, die diese guten Eigenschaften dann kombinieren müssen und dann kommen solche Elemente um die Ecke, wo man ja, die man fast als Zwitter quasi bezeichnen muss, die nämlich so eine Mischung aus Tafelbau und Massivbau dann ergeben. Und wie erklären wir das jetzt am einfachsten?
Naja, also wenn du diese Kastenelemente zum Beispiel ansprichst, die es ja gibt, die haben ja verschiedene Funktionen. Das heißt, ich habe oben und unten eine Massivholzplatte, dazwischen habe ich ein Gefach. Also sie sind wahrscheinlich brandschutztechnisch eher mal wie eine Holztafel zu betrachten. Und auf der anderen Seite ist es akustisch so, dass sie eben genau wieder diese beiden Eigenschaften haben, also diese träge Masse, die leicht und steif ist und gleichzeitig diesen Effekt der Resonanzen, also diesen mehrschalligen Effekt haben, den man ganz gezielt ausnutzen kann und der wirklich sehr, sehr hohes Potenzial hat. Da werden dann zum Teil verschiedene Maßnahmen getroffen aus Sicht der Bauakustik, Schwingungstilger, Rohdeckenbeschwerungen und so weiter. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir sie, und ich hoffe, du gibst mir dann auch aus brandschutztechnischer Sicht recht, tendenziell eher wie Holztafeln betrachten. Das heißt, wie nicht hohlraumfreie Bauteile, oder?
Ja, das sagt ja auch die Richtlinie selbst, dass wenn ich Bauteile oder dass ich Elemente habe, die Hohlräume aufweisen, dann muss ich die immer automatisch in die Tafelbauweise einsortieren. Und das gibt natürlich das Riesendilemma dann am Ende, weil meistens das ja solche akustischen, auch raumakustischen Oberflächen sind, wo ich eben nicht unbedingt dann eine Gipsplatte nochmal draufschrauben muss. Das ja, wo wir vorher gesagt haben, die Tafelbauweise so charakterisiert. Also da ist dann, da muss man an manchen Stellen noch nacharbeiten, da muss man jetzt mal schauen, wie geht man mit dem allem brandschutztechnisch um. Und dann kriegt man das auch als Lösung. So, und jetzt brauchen wir mal, jetzt muss man richtig Aussage treffen, Adrian, weil jetzt möchte ich schon mal wissen, was ist jetzt akustisch genau das Beste? Jetzt, wenn ich jetzt plane und habe die Möglichkeit, kann ich Holztafel einsetzen, kann ich ein Massivholz, also Brettsperrholz, Brettstapel, was auch immer, Kastenelemente, was sagst denn du jetzt brandschutztechnisch, was nehme ich jetzt? Entschuldigung, schallschutztechnisch, also, was nehme ich denn jetzt?
Ja, also es ist, ich habe schon gewusst, dass du jetzt aufs Glatteis locken willst mit der brandschutztechnischen Auslegung. Nee, also tatsächlich ist es so, man muss mal ganz ehrlich sein, es geht nicht um die Bauweise per se, sondern es geht um die clevere Anordnung der Schichten. Ich habe auf der einen Seite die Masse, die aber bestimmte Eigenschaften haben muss. Idealerweise für den Akustiker ist Masse immer schwer und weich. Das heißt, eher sowas in Richtung Blei, Gummischürzen, wenn man so will, das ist optimal. CLT natürlich ist steif und leicht. Das ist eher nicht gut. Deswegen braucht man Zusatzmaßnahmen. So, bei den Holztafelelementen, die sind ja per se erstmal sehr leicht. Ja, das heißt, die sind nicht schwer und sind vielleicht ein bisschen weicher. Gipsplatten, Gipsfaserplatten sind weicher, das ist völlig klar. Aber da kommt es eben auf die Entkopplung an. Das heißt, kann ich diese Kopplung von zwei Schalen so weich wie möglich gestalten. Und diese Eigenschaften, die zusammenspielen, die Masse beim zweischaligen Bauteil, die Entkopplung, die Eigenschaften der Masse, dann die Dämpfung dazwischen, also wie sehr ist es gedämpft, das ist wichtig. Dann kommen noch so Fragen wie die Dichtheit dazu, die wir immer noch haben vom Bauteil selbst. Und am Ende noch die Einbausituation, das heißt die Flanken, die wir mit betrachten müssen. Und das werden wir in einer der nächsten Folgen tatsächlich beleuchten. Aber wichtig ist, wir können mit beiden Bauweisen ein hervorragendes Ergebnis erzielen, wenn wir die Schichten und die Spezifika der Bauweise aufeinander abstimmen. Das heißt, ich kann mit der Holztafelbauweise komfortablen Schallschutz erreichen und ich kann das mit der Massivholzbauweise. Ich muss nur die richtigen Schlüsse aus der Bauweise ziehen. Also ich kann nicht die gleichen Maßnahmen vom Holztafelbau auf den Massivholz übertragen und umgekehrt. Und wenn man das weiß, dann lässt sich das relativ gut aufeinander abstimmen. Und das werden wir natürlich auch in einer der nächsten Folgen tatsächlich tun.
Okay. Jetzt, wenn ich das, ich habe da ja mal gesagt, ich muss ja da immer auf Grundschulniveau anfangen beim Schallschutz. Jetzt fasse ich das nochmal für mich da kurz zusammen. Also günstig ist schon, wir kennen das ja, diese Kopplung kennen wir ja, mir als Zimmerer zumindest immer als Federschiene, die ich dann irgendwo draufschraube. Ja. Und dann, wenn ich das so richtig jetzt mir überlege, dann ist es natürlich immer günstig, wenn ich möglichst viel Masse nochmal auf die Federschiene draufschraube. Also zum Beispiel ja, eine dicke Platte. Und wenn ich das dann auch vielleicht sogar noch ausdämme mit der weichen Dämmung, oder? Das ist sowas, wie du das jetzt sagen würdest.
Ja, genau. Also es gibt eben, wie gesagt, diese beiden Themen. Und wenn wir jetzt auf die Federschiene anspielen, da werden wir noch sehen, dass die Federschiene nicht unbedingt des Akustikers Wunschentkopplung ist. Da werden wir noch was dazu sehen. Also das gilt jetzt für Decken, die Federschiene. Bei Wänden haben wir ja in der Regel freistehende Vorsatzschalen. Aber grundsätzlich hast du völlig recht. Wir brauchen eine Entkopplung. Die bauen wir ein. Dann wird das gefacht beim Holztafelbau mit Dämmung bedämpft. Und dann machen wir eine schwere, biegeweiche Schicht drauf. Da vielleicht so als Praxistipp. Wenn ich die Wahl hätte zwischen einmal 25 mm Gips, dann würde ich und zweimal 12,5 mm Gips Faserplatte, dann würde ich zum Beispiel immer die 2x12,5 Variante wählen, weil die Masse bleibt die gleiche. Die Steifigkeit wird aber deutlich geringer, weil ja in der wirksamen Biegesteifigkeit dieses Trägheitsmoment mit der Potenz 3 eingeht. Das heißt, ich habe da ganz andere Verhältnisse und das ist akustisch sehr, sehr günstig. Das nennt sich dann Koinzidenz-Grenzfrequenz, die dann entsprechend ansteigt, weil es unterm Strich dann eben weicher ist. Und das ist entscheidend. Also weich und schwer ist super und ganz weiche Entkopplungen, das sind eben an der Stelle das Wichtigste. Und das ist so ein bisschen dieses akustische Grunddenken, dass man die Systeme voneinander einfach trennt. Und das ist wirklich wichtig an der Stelle.
Ja, sauber was gelernt. Und das heißt jetzt, wenn ich das auch richtig sage, die Massivholzdecke alleinig, also wenn ich jetzt einfach eine möglichst dicke Massivholzdecke da rein mache und dann, wenn wir vom Einfachbauen sprechen und dann belasse ich es auch dabei, klebe einen Teppich drauf oben, dann ist das schallschutztechnisch nicht ganz so perfekt, oder? Willst du sagen mir?
Ja, genau. Also pur, also für die Puristen kommt jetzt so ein bisschen das böse Erwachen. Also das Massivholzsystem pur, zu sagen, wir nehmen nur Massivholz, das wird alleine nie funktionieren. Ich brauche immer Zusatzelemente, wie zum Beispiel die Rohdeckenbeschwerung, einen schwimmenden Estrich. Und das muss ich aufeinander abstimmen. Und dann wird es immer sehr gut. Also dann erreichen wir hervorragende Ergebnisse. Ja, jetzt haben wir natürlich schon sehr viel über die Akustik gesprochen und ich habe mich dazu ausgelassen und wir werden auch darauf hingewiesen, dass wir noch in ein paar nächsten Folgen über das im Detail sprechen werden. Wir haben ja aber gesagt, beim Holztafelbau besteht eben diese Wand oder diese Decke brandschutztechnisch aus verschiedenen Schichten. Kannst du mal so ein bisschen darauf eingehen, welche Schichten wir in diesen Bauteilen finden und mal ganz kurz anteasern, wo die Reise da hingeht.
Also vielleicht nochmal eingangs jetzt hast du gesagt, wir sprechen ja über mehrgeschossigen Holzbau, weil die Anforderungen da natürlich höher sind. Ja? Also wenn ich jetzt sage mal im normalen Gebäude Klasse 1 bis 3, wir sind jetzt dahingehend schon Experten aus der letzten Folge, also den niedrigen Gebäuden, dann muss ich mir da nicht so viel Gedanken um diese Eigenschaften machen. Aber jetzt im Mehrgeschosser, da geht es nochmal los mit den Bekleidungen. Das ist ein ganz wesentlicher Part diese Elemente oder dieser Bauteile, weil diese ja den Schutz vor Entzündung sozusagen hergeben müssen. Und da können wir Verschiedenstes hernehmen. Also Bekleidungen sind nach der Musterholzbaurichtlinie immer mineralisch. Das heißt, es werden dann irgendwelche Gipsfaserwerkstoffe, Gipskathoden, Feuerstups, Rigips sagt man ja auch dazu, das ist auch mehr oder minder Gips.
Der Herstellername, ne?
Plus, ja, genau, aber es wird so eben im landläufigen Begriff aus für die Platte verwendet. Ja, ist im Endeffekt auch eine Gipsfaser. Und dann gibt es, in der neuen Zeit will man natürlich auch noch weitere haben, wie zum Beispiel Lehmbauplatten. Da ist man gerade dran in der Forschung, das zum Entwickeln, wie die eben die gleiche Schutzwirkung und die gleiche Zusammensetzung bringen. Und dann geht es in das Gefach rein oder in die Hohlräume, die ich verfüllen muss. Und da haben wir, die müssen immer auch mineralisch sein. Zunächst mal, die dürfen nicht mitbrennen. Mit dieser Verfüllung der Hohlräume will ich natürlich diese unkontrollierte Brandausbreitung oder Brandweiterleitung begrenzen beziehungsweise vermeiden oder ausschließen. Ja, und das heißt natürlich, da muss ich eine gewisse Anforderung an die Raumbeständigkeit stellen. Das mache ich in dem Sinn, dass ich sage, der darf nicht gleich schwinden, der Baustoff, sondern der muss eine gewisse Zeit bis zu einer gewissen Temperatur auch raumbeständig sein. Und dann darf er auch nicht glimmen. Das heißt, er darf auch dann, wenn die Temperatur weg ist, nicht von selber da in irgendeiner Art und Weise weitermachen. Ja? Und das sind im Wesentlichen ja neben dem Holz die beiden weiteren Komponenten, die dann diese Bauteile charakterisieren und die ich dann richtig einsetzen muss. Aus der schallschutztechnischer Sicht höre ich immer wieder, ja, können wir nicht machen, funktioniert der Schallschutz nicht, brauchen wir unter Umständen, dann gehen nur brennbare Dämmstoffe. Also das kann ich mir mal als Brandschützer anhören. Und Adrian, wie ist das jetzt richtig oder wie ordne ich denn das ein da? Die Steinwolle hat ja schon ihre Eigenschaften und ist auch nicht ganz so leicht in ihrer Masse.
Ja, also vielleicht aus physikalischer Sicht mal den Dämmstoff einzuordnen. Du hast gesagt, die ist nicht so leicht in der Masse, ne? Sie ist schwerer als eine Glaswolle zum Beispiel. Darauf kommt es akustisch in dem Fall nicht an. In dem Fall ist es in diesem Federmassesystem der Dämpfer. Das heißt, dieses Gerüst von Dämmstoff bietet der Luft, der schwingenden Luft, einen gewissen Widerstand, der sich im sogenannten spezifischen Strömungswiderstand niederschlägt. Und was wir halt wissen, wir brauchen faserige Dämmstoffe und wir sollten das Gefach füllen. Das heißt, mindestens 50% sind akustisch ausreichend, um diese Bedämpfung des Hohlraums, diese Dämpfung, die wir physikalisch brauchen, sicherzustellen. Das heißt, akustisch ist es wichtig, dass es faserig ist und dass im Hohlraum mindestens 50%, eher 60, sagen wir mal, gefüllt sind. 100% sind auch nicht verkehrt. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Was es nicht sein darf, das sind Hartschaumplatten, aber ich glaube, das ist völlig klar. Also auch aus brandschutztechnischer Sicht ist es schwierig. Aber rein akustisch ist es mir eigentlich nur zweitrangig wichtig, ob es brennbar oder nicht brennbar ist. Da spielt es auch keine Rolle, ob das Holzfasern sind oder ob das Zellulose ist. Es darf halt nur eines nicht passieren, dass die Dämmung so stark gepresst eingebaut wird, dass sich die beiden Schalen, die wir haben, also oben zum Beispiel bei einer Holztafelbaudecke die OSB-Platte und unten die Gipsfaserschicht oder die Gipskarton-Feuerschutzplattenschicht, dass die stark gekoppelt wird, dass das wieder wie eins schwingt, sondern es muss immer noch gegenphasig oder beziehungsweise getrennt voneinander schwingen. Die Unterscheidung, die wir relativ häufig haben, ist doch eigentlich eher brandschutztechnischer Sicht. Das heißt, der Dämmstoff aus Sicht des Brandschutzes ist doch nicht gleich der Dämmstoff, wie er sonst so zu verstehen ist, oder?
Nee, ja, genau. Also das ist wirklich wichtig, weil, jetzt habe ich ja schon was gesagt vorher, Schmelzen, den Schmelzpunkt, der muss über 1000 Grad liegen, es muss nicht brennbar sein. Wir bauen den ganzen Dämmstoff ja auch mit einem Übermaß ein. Das heißt, der klemmt von selber so ein wenig zwischen den Stielen, jetzt nicht zwischen den Bekleidungen, wie du gesagt hast, sondern zwischen den Stielen hält der sich etwas fest, weil im Endeffekt der Dämmstoff im Brandfall sogar für sich selber die Eigenschaft übernehmen kann, dass er sozusagen den Schutz der konstruktiven Elemente übernimmt. Ja? Also die Platte geht kaputt und der Dämmstoff steht immer noch da und schützt. Und das ist natürlich was ganz Tolles, weil so können wir von den hohen Anforderungen, die wir früher in den Richtlinien gehabt haben, in der neuen etwas runterkommen. Und am Ende ist es so, man muss sagen, das ist immer ein Zusammenwirken. Es geht nicht nur um den Dämmstoff, es geht nicht nur um diese Brandschutzbekleidung, sondern das ist ein Zusammenspiel. Ja? Genauso wie im Schallschutz. Brandschutztechnisch brauche ich immer diese ganzen zusammenagierenden Schichten. Und wenn ich dann manchmal höre, da schrauben wir jetzt noch eine F90-Platte drauf, dann weiß ich schon, wen ich gegenüber habe, ohne jetzt da draußen die Leute irgendwo einzuordnen zu wollen. Aber dann weiß ich schon, der hat das noch nicht so ganz begriffen, weil es gibt keine F90-Platte oder es gibt keine F30-Platte, sondern es gibt Konstruktionen, die im Gesamten eine Eigenschaft erfüllen.
Okay, also es geht auch um die Bekleidung und die Bekleidung braucht ganz bestimmte Eigenschaften, um als Gesamtbauteil wieder den Feuerwiderstand oder den Raumabschluss zu erzielen. Also die einzelnen Schichten in Summe führen zu einem vernünftigen brandschutztechnischen und natürlich auch akustischen Ergebnis. Vielleicht kannst du dieses Thema Schutzschirm oder Schutzbekleidung nochmal so ein bisschen näher erläutern.
Ja, gerne. Also da kommen wir ja noch in einer der nächsten Folgen dann drauf, wenn wir auch uns, ich glaube, in der nächsten sogar über die Nachweisverfahren unterhalten wollen. Letztendlich ist so eine Bekleidung dadurch charakterisiert, dass sie unter Brandeinwirkung von der Raumseite die dahinterliegende Struktur natürlich zunächst mal quasi durch Dichtigkeit schützt, dass kein Feuer unmittelbar oder Heißgas unmittelbar rankommt, aber dann die wesentliche Eigenschaft ist mehr oder minder eine Dämmung, also eine Temperatur. Die Temperatur so weit oder so lange niedrig zu halten, dass es nicht zu einer Entzündung der hinterliegenden Struktur kommt. Sprich, wir wissen alle, bei 300 Grad in etwa entzündet sich Holz. Und jetzt kann ich sagen, eine Platte hat eine Leistung und wir nennen das T-Charring, also T-Verkohlung, Zeitraum bis zur Verkohlung, den wir dann so benennen, wie lange dauert es unter einer bekannten Brandeinwirkung auf der Raumseite, bis dahinter 300 Grad, nämlich die Entzündungstemperatur von Holz, überschritten wird. Und da sprechen wir halt von TCH gleich 30 Minuten, TCH gleich 60 Minuten oder TCH gleich 90 Minuten. Das heißt, über 90 Minuten haben wir eine Bekleidung zum Beispiel, wo dahinter keine Entzündung stattfindet. Und dann möchte ich mal sagen, sind wir wie bei einem mineralischen Bauweise, weil dort ja auch über 90 Minuten wir unterstellen, dass nichts passiert.
Ah, okay, also das ist praktisch eine zusätzliche Anforderung an die Beplankungen oder Bekleidungen, die sicherstellt, dass sich die in einer bestimmten Zeitdauer das Holz hinter dieser Platte eben nicht entzündet. Das heißt, man könnte fast sagen, das wirkt in dieser Zeit wie ein Massivbau, weil da beteiligt sich die Konstruktion nicht am Brandgeschehen. Also das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Wenn wir also diese Bekleidungen aufbringen, dann haben wir genau das gleiche Sicherheits- oder Entzündungsrisiko, wie das vielleicht in einem mineralischen Bau vorhanden ist. Und dann können wir doch heute auf jeden Fall mal eins mitnehmen, wenn wir das jetzt mal so zusammenfassend für den Podcast mal sehen. Nichts riskieren, betonieren ist also ein Spruch, den wir für den Holzbau auf keinen Fall bestätigen können an der Stelle, weil wenn wir es clever machen, dann funktioniert es genauso wie im Massivbau und es ist eben, wie wir schon gesagt haben, kein höheres Risiko, sondern es ist reine Kopfsache, oder?
Ja, absolut. Bin ich absolut der Meinung und das ist auch die Philosophie. Wir müssen sauber die Bauweise benennen, die wir brauchen und das gibt ja auch die Richtlinie dann so her und dann bauen wir sie einfach so auf, wie wir sie brauchen. Also wir nehmen die einzelnen Schichten, wir schauen, was brauchen wir quasi von der Schicht für eine Eigenschaft. Daraus ergibt sich dann die Zusammensetzung oder der Baustoff und die Dicke, sage ich jetzt mal. Und dann können wir eigentlich schon sehr gut voraussetzen. Und wenn wir uns jetzt wieder an die Folge 1 erinnern, wo wir mal diese integrale Planung angesprochen haben, wo ich sehr früh damit eigentlich schon festlegen kann, wenn ich ein bisschen weiß, was ich will, wie soll es denn dann ausschauen? Und das ist also eine ganz tolle systematische Planen und Bauen, was wir da haben.
Okay, damit hast du eigentlich schon den Grundstein gelegt, was wir in der nächsten Folge uns anschauen wollen. Also wir gehen natürlich immer in die Details rein. Und das nächste Mal in der Folge 3 wollen wir uns anhören, was so die allgemeinen Anforderungen an die Bestandteile, an die Schichten im Detail sind und natürlich auch, wie wir zu einem prüffähigen Ergebnis kommen. Das heißt, der Nachweisweg, also was muss ich alles nachweisen, um diese Schicht eben darstellen zu können. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da reinhören und dann hört ihr eben genau diese Details, die wir im Holzbau brauchen, um das Narrativ, dass der Holzbau unsicherer sei, einfach abzubauen, weil es wissenschaftlich nicht belegt ist. Und deswegen Servus und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen und vielleicht nochmal ergänzend, wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr uns bitte. Das haben wir ja letztes Mal auch schon angeboten. Wir nehmen die gerne auf in unser Gespräch und vielleicht können wir auch die richtigen Leute dann, wenn wir es selber nicht beantworten können, mit einladen und das macht das Ganze noch bunter. Und dann wünsche ich auch Tschüss, bis zum nächsten Woodcast. Servus.